echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Nur ein 2:2 gegen Bodø Glimt. Knallt es beim BVB bald wieder richtig? Schon seit Wochen wird der Spielstil kritisiert. Und das zu Recht? Wir haben uns heute einen Experten eingeladen und schauen mal darauf, wo kommt der Unmut eigentlich her und was fehlt dem BVB wirklich?
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Welche Mannschaft hat die beste Laufleistung? Wo gibt es eine Standardschwäche? Und welcher Spieler sticht eigentlich hervor? Datenbasierte Analysen werden im Fußball immer wichtiger. Es geht um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und das auch in unserer heutigen Folge. Dafür freuen wir uns sehr, einen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Mats Beckmann. Mats ist Experte für datenbasierte Spielanalyse und Scouting und berät unter anderem Profiklubs, indem er komplexe Leistungskennzahlen analysiert und daraus strategische Erkenntnisse für Vereine, Agenturen, aber auch für Medien bereitstellt, unter anderem auch schon oftmals für uns. Wir wollen heute natürlich auf Borussia Dortmund schauen. Erst einmal wollen wir aber sagen, hallo Mats, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Wenn ihr uns bei YouTube verfolgt, werdet ihr sehen, Mats ist uns gerade zugeschaltet. Ich sitze aber trotzdem nicht ganz alleine im Studio. Ich habe auch heute wieder Jonas Ortmann an meiner Seite.
Linda, hallo.
Hallo. Jonas ist bei uns zum einen BVB-Reporter, aber auch eigentlich der Mann der Zahlen. Also heute ist eigentlich genau dein Podcast, würde ich sagen.
Heute kann ich nur was lernen.
Ich habe es überhaupt nicht mit Zahlen. Mein Name ist Linda Jo Sonnenberg und ich bin trotzdem auch heute dabei. Ja, Mats, fangen wir direkt mal an. Du bist uns aus dem hohen Norden zugeschaltet heute. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du ja dich von dort zuschaltest, dass du aber auch sehr, sehr viel unterwegs bist innerhalb deiner beruflichen Tätigkeit. Nimm uns doch aber vielleicht mal ganz kurz mit. Wie würdest du deinen Beruf beschreiben?
Ja, ich bin sozusagen an so einer Art Schnittstelle zwischen Datenbezug und eben Datennutzung, weil es ja dabei nicht nur darum geht, möglichst komplex und mit vielen Algorithmen, mit KI am besten noch zu arbeiten, sondern es geht ja primär darum, diese Erkenntnisse, die eben aus den Daten gewonnen werden, dann in die praktische Arbeit einfließen zu lassen. Und genau an der Stelle sitze ich, dass ich quasi den Entscheidungsträger und Trägerinnen im Fußball dabei helfe, die Entscheidung möglichst datenbasiert zu treffen und eben auch das auszuwählen, was am erfolgsversprechendsten ist. Und das ist so meine konkrete Tätigkeit. Also ich würde sagen, Übersetzer trifft, glaube ich, das Ganze am besten.
Das haben wir jetzt gerade schon gesagt, auch wir haben schon mehrfach auf Analysen von dir zurückgreifen dürfen, sowohl für den BVB als auch für unsere anderen Ruhrgebietsclubs. Wenn du eine Anfrage für so eine Analyse bekommst, was ist das Erste, was du dir anschaust?
Ja, erstmal geht es darum, zu wissen, welche Frage soll eigentlich beantwortet werden. Also das ist ja häufig so, dass man jetzt nicht einen Spieler einfach in den Raum geschmissen bekommt und dann sagt, ja, jetzt such doch mal was Interessantes raus. Die Anfrage haben wir doch eher seltener. Sondern meistens geht es ja um eine konkrete Frage. Und dann überlege ich mir meistens im ersten Step, okay, welche Parameter sind denn gerade wichtig für diese Analyse? Also geht es überhaupt darum, einen Spieler genauer kennenzulernen, genauer zu wissen, hey, wie kann dieser neue Spieler womöglich in mein Team passen? Oder geht es darum, Potenziale zu optimieren? In welcher Rolle kann der Spieler besser eingesetzt werden beispielsweise? Oder geht es darum, einfach einen Markt besser kennenzulernen? Auch etwas, was ich in meiner Tätigkeit oft habe, wo natürlich dann erstmal die Rahmenbedingungen da sein muss. Wie stark ist die Liga eigentlich? Wie spielen die Vereine grundsätzlich Fußball, um dann einfach Rückschlüsse ziehen zu können auf die tatsächliche Stärken und eben auch auf den Spielstil von Mannschaften und Spielern? Also meistens geht es erstmal so vom Groben zum Feinen, würde ich sagen, beschreibt es am besten, dass man jetzt nicht im letzten Detail anfängt und da irgendwie versucht, möglichst viel drauf rumzureiten, sondern erstmal zu gucken, wie sieht denn das große Ganze eigentlich aus, um dann immer wieder die richtigen Fragen zu stellen, um sich der tatsächlichen Ursache von Problemen beispielsweise auch dann weiter zu nähern.
In welchen Ligen bist du denn da unterwegs? Also bewegst du dich vor allen Dingen im deutschen Raum, in den, sag ich mal, ersten drei deutschen Ligen oder bist du da im europäischen Ausland unterwegs?
Ja, doch ziemlich weltweit, muss ich sogar sagen. Also klar sind die Dachregion, so die Kernregion, wo wir uns natürlich auch total gut auskennen müssen als Team. Aber eigentlich sind uns da überhaupt gar keine Grenzen gesetzt, weil die Datenverfügbarkeit wahnsinnig hoch ist. Also auch einen Spieler aus Ecuador oder aus Japan beispielsweise zu beobachten, vorzustellen, ist gar kein Problem und birgt dann auch eher ja Chancen am Markt, weil das eben dann Märkte sind, wo nicht jeder Verein hinfährt und sich regelmäßig Spiele und Spieler anschaut. Und solche Hidden Gems, die man dann ja so schön so betitelt, sind da natürlich dann nochmal ein bisschen besser zu finden, weil es eben dann Märkte sind, auf die nicht so stark geschaut wird. Also wir haben zum Beispiel einen Team, der super tief im norwegischen Markt drin ist, der auch regelmäßig dort in der Liga sich Spiele anschaut oder auch in der zweiten französischen Liga haben wir da jemanden. Und das sind natürlich so Märkte, wo jetzt nicht so viele Transfers ja auch von Periode zu Periode nach Deutschland beispielsweise führen. Und umso interessanter ist es für uns, auch diese Spieler eben auf dem Schirm zu haben und eben auch möglichst gut und treffend bewerten zu können. Was heißt denn eine sehr gute Leistung im norwegischen Fußball im Vergleich oder im Verhältnis zur ersten Fußball-Bundesliga? Das sind die Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigen.
Bevor wir dann jetzt bei Borussia Dortmund in die Tiefe gehen wollen, lieber Mats, viele YouTube-Zuschauer werden sich das schon gefragt haben, beziehungsweise ich habe es mich zumindest gefragt. Diejenigen, die uns hören, werden es dann jetzt sehen. Du hast Trikots im Hintergrund. Was ist es denn? Ich sehe den VfL Bochum, ich sehe den HSV. Was hat denn das für eine Bedeutung?
Also ich habe hier in meinem Büro das eine oder andere Trikot hängen. Das ist jetzt auch nur eine Auswahl Trikots, die ihr hier seht. Da hängen noch ein paar mehr an der Wand. Versuche immer, letztlich die Clubpartner damit mit reinzunehmen, mit Teams, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe oder eben auch im Medienbereich viel mache, was gerade beim HSV, was natürlich örtlich so ein bisschen gegeben ist, der Fall ist. Ansonsten Rot-Weiß-Oberhausen sieht man hier mit dem grünen Trikot, was so leicht noch im Ausschnitt zu sehen ist und eben den VfL Bochum, mit dem wir jahrelang zusammengearbeitet haben, zu Bundesliga-Zeiten da sehr viel aufgebaut im Scouting das versuche ich mir hier so ein bisschen immer zu vergegenwärtigen.
Das ist gerade schon angesprochen, mit wie vielen Vereinen du auch zusammenarbeitest. Was sagst du denn, wie wichtig sind denn diese datenbasierten Analysen gerade in den letzten Jahren nochmal geworden? Was für einen Schritt haben die dann nochmal gemacht?
Ja, schon einen ganz klaren Schritt nach vorne. Also ich finde, man merkt es ja auch in der medialen Betrachtung, dass einfach so Expected Goals-Werte beispielsweise eine immer größere Rolle spielen, auch eine breitere Akzeptanz einfach bekommen als in den Jahren gerade vor Corona. Also ich würde schon da so ein bisschen die Grenze ziehen, dass das so nach der Corona-Zeit doch deutlich Fahrt aufgenommen hat und uns natürlich da auch ein Stück weit in die Karten spielt, weil es gibt immer mehr Plattformen, es gibt immer mehr Tools, es gibt immer mehr Datenpunkte, Algorithmen, jetzt eben neuerdings ja auch viele KI-basierte Modelle, wo man auch leicht den Überblick verlieren kann, was ist jetzt wirklich relevant, worauf kommt es an, wo schaue ich hin, wo schaue ich genauer hin, was sind vielleicht auch nur Störgeräusche und Nice-to-have-Elemente. Und da wird eben die Arbeit immer komplexer, die wir machen, aber eben auch immer wertvoller, weil wir ja letztlich von jeder neuen Metrik auch profitieren und auswählen können, okay, ist die für uns relevant oder sagen wir, ja, nette Spielerei, aber schieben wir mal so ein bisschen beiseite und darin besteht so die tägliche Arbeit. Aber ich würde schon sagen, ja, Daten spielen eine immer größere Rolle, aber dieser Overflow an Daten führt eben auch dazu, dass Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen da immer mehr ins Struggeln kommen, auf welche Daten sie jetzt wirklich Wert legen und welche eben eher weniger.
Wir wollen heute natürlich besonders auf die Daten von Borussia Dortmund schauen. Man muss vielleicht einmal ganz kurz da einhaken, dass wir sehr nah an dem Champions-League-Spiel von gestern Abend sind. Jonas, vielleicht können wir da einmal ganz kurz auch auf dich zurückgreifen. Du warst als Reporter live im Stadion vor Ort. Nimm uns doch mal kurz mit. Das war ja schon ein besonderer Abend, sowohl von dem, was vor dem Spiel passiert ist, als auch vom Spiel an sich.
Ja, es war schon eine gewisse Magie zu spüren. So habe ich das auch formuliert in einem Text. Hatte weniger mit dem Fußball oder mit den Fußballern auf dem Platz zu tun, als mit jemandem, der auf der Südtribüne stand. Marco Reus war ja zum ersten Mal wieder zurück zu Hause, so wurde es betitelt, bei Borussia Dortmund. War ja als DAZN-Experte vorher am Start und hat sich dann neben Kevin Großkreuz auf die Südtribüne gestellt und das Spiel verfolgt. Ja, das Spiel, was sollen wir dazu sagen? 2:2. Ich glaube, da waren sich auch noch Leute, mit denen ich heute Morgen dann nochmal Kontakt hatte, einig. Es war dämlich, das Spiel noch zu verspielen. Man hat zweimal durch Tore von Julian Brandt geführt. Ja, aber gegen Bodo Glimt, den kleinen Verein aus Norwegen, dann eben nicht geschafft, diese Führung über die Zeit zu bringen. Niko Kovac hatte sich maßlos geärgert, vor allem über das 2:2, weil man das aus einem eigenen Einwurf hat resultieren lassen. Und Nico Schlotterbeck, ich glaube, das hat inzwischen jeder mitbekommen über die sozialen Medien, wenn er das Interview nicht selbst schon bei DAZN gesehen hat. Ja, hat richtig abgerechnet mit der Mannschaft, mit der Leistung. Vor allem mit den Einwechselspielern, Entschuldigung. und hat gesagt, ja, ich erwarte 30 Minuten Vollgas und gefühlt haben sie nur Fehlpässe gespielt. Ja, und das gilt es jetzt natürlich aufzuarbeiten und wo wir dann jetzt auch mal auf das Thema kommen, gefühlte Wahrheiten und die Wahrheiten, wie sie dann die Daten wirklich zeigen, gehen ja manchmal auseinander, aber ich denke, alle waren sich eben einig, dass es ja unterm Strich dann vor allem defensiv zu wenig war gestern.
Meinst, wie ist das denn für dich, wenn du so ein Spiel schaust? Ich meine, du wirst ja super, super viele Spiele verfolgen, sowohl live als auch im Stream, als auch im Fernsehen. Kannst du so ein Spiel neutral betrachten oder kommt da direkt in dir die Datenanalyse durch und du schaust direkt, okay, wer hat welche Werte in dem Spiel?
Ja, würde sagen, neutral ist es gerade dann ja, wenn man das so macht und weniger emotional, sage ich mal. Kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie einfach selbst so der Spielverlauf ist und was auch meine Mission ist, jetzt gerade bei dem Spiel zu beobachten. Kann das schon ganz gut trennen, muss ich sagen. Aber es ist schon so, dass mein Blick gerade nach dem Spiel doch häufig dann in die Datenrichtung geht, einfach um zu checken, okay, wie deckt sich jetzt so meine subjektive Wahrnehmung gerade damit? Habe ich vielleicht irgendwas nicht stark genug wahrgenommen? Das sind gerade so Zweikampfbilanzen zum Beispiel, die da sehr trügerisch manchmal sein können. Wenn man jetzt selber im Stadion war, hat man so das Gefühl, ja, der hat schon ein, zwei Duelle gewonnen und dann stellst du hinterher fest, boah, okay, 11 von 13 gewonnen, ist natürlich eine brutale Quote. Dann schaust du noch an, wo das war und merkst, okay, gerade im Mitteldrittel der Spieler das komplett dominiert. Das sind schon Sachen, die es einfach verstärken, also die einfach dir eine Klarheit darüber geben, wie extrem jetzt einige Sachen ausgefallen sind und wie signifikant auch etwas war. Also war es jetzt vor allem die schlechte Chancenverwertung, die dazu geführt hat, dass das Spiel nicht gewonnen wurde, oder war es halt so, dass überhaupt nicht genug Chancen kreiert worden sind, damit fängt das ja schon an, was halt viele normale Stadiongänger, sag ich mal, auch kaum differenzieren können. Es wird meistens so in einen Topf geschmissen und da geht es dann einfach darum, noch ein bisschen gezielter und genauer einfach vorzugehen. In meiner Arbeit ist es aber so, dass ich gar nicht so viel mit diesen klassischen Match-Analysen zu tun habe, sondern vielmehr damit, größere Zusammenhänge zu betrachten, also mehrere Spiele reinzunehmen, mehrere Wochen reinzunehmen in die Analyse und zu schauen, hey, wohin geht denn der Trend gerade? Also gibt's wirklich einen Negativtrend, der sich jetzt über 4, 5 Spiele so durchgezogen hat, wo wir mal gegensteuern sollten, oder war es jetzt einfach nur ein Einzelfall? Und gerade diese Leistung, um da so ein bisschen inhaltlich machen, drauf einzugehen, von Borussia Dortmund gestern gegen Bude Glimt, war zum Beispiel für mich eher Einzelfall, weil ansonsten die Chancenverwertung relativ gut ist in der aktuellen Bundesliga-Saison. Und das für mich auch eher dann Ausreißer ist und jetzt nicht ein Punkt, wo man komplett drauf eindreschen muss, nur weil sie das Spiel jetzt einmal eben nicht zugemacht haben und einmal nicht konsequent genug waren. Das ist für mich kein Muster, wo ich jetzt sagen würde, hey, daran muss der BVB jetzt dringend arbeiten.
Apropos Trends, apropos Muster, Mats, wir sprechen beim BVB, seit langem gibt es schon diese latente Kritik immer wieder am Spielstil von Niko Kovac. Insgesamt, ja, hat man das Gefühl, es braucht nicht viel, um eine kleine Krise wieder auszurufen. Da reicht dann schon ein 2:2 gegen Bodo Glimt. So ist zumindest auch das Gefühl, wenn man sich dann auch die Interviews anhört. Julian Brandt hatte nach dem 2:0 gegen Hoffenheim Kritik geäußert, die dann am Tag darauf wieder eingefangen worden ist, auch auf der Pressekonferenz von ihm selbst. Nico Schlotterbeck hat jetzt draufgehauen, ja, dass es nicht reicht, dass, ja, wir hatten es auch betitelt, nach dem Leverkusen-Spiel diese Titelreife fehlt. Du hast mir mal verraten, ist auch kein Geheimnis, Mats, wir beide haben des Öfteren Kontakt, auch wenn es in die tiefe Analyse von Borussia Dortmund geht. Du hast mir dann mal erzählt, dass du immer wieder auf den Status quo einer Mannschaft schaust, bevor du in die tiefe Analyse gehst. Wie ist denn aus deiner Sicht der Status quo und ja, wie erklärst du dir diese ja teils doch sehr negative Sicht auf teils gute Ergebnisse?
Ja, ich glaube, man kann es schon recht gut erklären. Also gerade Borussia Dortmund jetzt in der Zeit unter Niko Kovac, man sieht, dass der Fokus ja primär daran liegt, eine fokussierte defensive Stabilität einfach herzustellen. Einen recht kompakten Block zu stellen, häufig ja im 3-4-2-1-System, das manchmal noch ein bisschen tiefer fällt. Geringe Abstände sollen herrschen zwischen den Linien. Der Raum im Zentrum soll möglichst kompakt sein. Und ganz typisch eben für diesen Kovac-Fußball ist ja diese Laufstärke. Zweitmeiste intensive Läufe in der Liga nach Hoffenheim, drittmeiste Sprints. Also das zeigt ja ganz klar, der BVB kommt übers Kollektiv. Und er kommt vor allem über diese hohe Intensität primär gegen den Ball. Und ich glaube, das, was es dann etwas unattraktiv macht, so aus Fansicht, was dann eben auch dazu führt, dass es eben häufiger zu Diskussionen kommt, ist, dass diese Spielweise halt in sich nicht so attraktiv ist, weil gegen den Ball es so ist, dass eher selektiv gepresst wird. Also nach gezielten Triggern wird man versuchen, die Balleroberung anzugehen. Aber nur 4 Teams in der Bundesliga haben da noch seltener Aktionen im Pressingverhalten. Dagegen ist der BVB dann aber halbwegs effizient, was ganz gut funktioniert. Nach Ballgewinn versucht der BVB eben die Schnelligkeit zu nutzen, durch eben viele wendige, dynamische Spieler, die viel auch mit Richtungswechseln agieren. Aber das Endprodukt ist zwar auch wieder effizient in der Verwertung der Chancen, aber es ist eben nicht diese Vielzahl an Chancen, nicht diese Vielzahl an Abschlüssen, die dabei generiert wird. Und ich glaube, das in Kombination wenige aggressive Pressing-Momente mit relativ wenigen Abschlüssen und auch gefährlichen Abschlüssen, das ist, glaube ich, die Kombi, die bei vielen erstmal so ein Gefühl hervorruft, dass es recht bieder daherkommt, dass es viel auf Laufstärke basiert. Und ja, das Übergangsspiel ist durchaus da, aber es kommt am Ende zu wenig dabei rum, gefühlt. Aber die Defensive, die performt wirklich stark, sieht man ja auch an den wenigen Gegentoren, die sich auch mit den Expected-Werten decken, die wir dort.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Immer auch gerne ranziehen. Da steht der BVB extrem gut da und das ist eben auch das Faustpfand, warum es in der Liga ja vor allem auch sehr gut läuft.
Mats, du hast jetzt gesprochen über die Mannschaft, du hast gesprochen über das Kollektiv. Wenn wir jetzt mal auf einzelne Spieler schauen, welche Spieler haben denn da einen Schritt nach vorne gemacht?
Für mich sogar einige Spieler, die jetzt vom Kovac-Fußball ein bisschen profitiert haben. Primär natürlich die Defensivspieler, angefangen bei Gregor Kobel, der deutlich mehr zu Null Spieler jetzt wieder hinbekommen, hat seine Save-Quote um 10% angehoben und damit Bundesliga-Bestwert in der aktuellen Saison erreicht, 75%. Wert er ab, hat über 2 Gegentore verhindert, auch da der beste Wert vom St. Paulianer Vasil. Dann natürlich Ben Sebaini, der gerade jetzt in dieser Rolle in der Dreierabwehr als linker Part, auch wenn er jetzt gegen Bude ja erstmal wieder weiter außen begonnen hat, aber gerade da kann er natürlich viel besser ins Spiel eingebunden werden, hat deutlich mehr Ballaktion im Vergleich zur Ära unter Nuri Sahin beispielsweise und er ist eben auch ein Spieler, der wahnsinnig viel für das Übergangsspiel tut. Also ähnlich wie Nico Schlotterbeck gibt es einfach eine zweite Option, die auch oft genutzt wird. Jan Kautu als Wingback deutlich besser als Fullback, hat ja so defensiv seine Themen, vor allem Kopfball extrem schwach, aber im Angriffsdrittel, da spielt er eben seine Torgefahr aus und wird auch jetzt unter Kovac deutlich häufiger im Offensivdrittel angespielt. Und der letzte für mich im Bunde und das ist für mich die deutlichste Personalie, das ist Felix Metscher, der viel zielgerichteter agiert in seinen Aktionen. Bei ihm fand ich wahnsinnig interessant, dass er deutlich weniger Defensivaktionen hat als noch unter Nuri Sahin und auch insgesamt als in der Vorsaison. Und er hat insgesamt auch weniger Ballaktionen offensiv, aber er sorgt für mehr Übergangsspiel. Also mehr Progression, hat 11 Ballaktionen weniger, aber dafür mehr Impact eben auf das Spiel nach vorne, sei es per Lauf oder auch per Pass, setzt er seine Mitspieler offensiv in Szene und kommt auch selber öfter in die Box. Unter Nuri Sahin 0,3 Boxaktionen nur pro 90 Minuten, unter Kovac sind es 2,3. Also er kommt immer mal wieder auch in offensive Schusspositionen. Und ich finde, dass sein Profil geschärft wurde und einfach auf die Qualität mehr fokussiert wurde. Er macht insgesamt weniger, läuft ähnlich viel, aber macht am Ball weniger. Aber dafür hat es mehr Effekt. Und sowas ist immer eine gute Entwicklung, auch für einzelne Spieler. Und hat ihm jetzt ja auch die eine oder andere Nominierung eingebracht für das deutsche Nationalteam.
Das klang jetzt alles erstmal sehr positiv auch. Was würdest du denn sagen, was fehlt dem BVB-Kader? Was fehlt dem BVB-System aktuell?
Ja, ich bin der Meinung, dass es erstmal so ist, dass ja Niko Kovac so sein Spielstil durchzieht. Also er erfüllt ihn im Prinzip, aber er erfüllt eben nicht diese BVB-DNA, dieses Rasante, dieses auf Chancen aussein sozusagen und dann eben auch diese Durchsetzungsfähigkeit im 1 gegen 1. Und ich finde, dass es hier, auch in den Daten wird es da sehr deutlich, dass diese Durchsetzungsfähigkeit offensiv da doch sehr zu kurz kommt. Also gerade nur der VfL Wolfsburg ist noch ineffizienter im offensiven 1 gegen 1. Sie kommen in sehr gute Schusspositionen, hatte ich ja schon genannt, aber sie sind eben da auch sehr vom Kollektiv abhängig. Also mir fehlt so ein bisschen diese Spitze, diese Qualitätsspitze offensiv, dass wirklich mal ein BVB-Spieler da besonders hervorsticht. Im Moment kein einziger in den Top 10 bei den fortgeschrittenen Offensivmetriken wie Torschussbeteiligung, kreierte Großchancen, Abschlüsse aus starken Positionen. Nirgends findet man da einen BVB-Spieler in den Top 10. Und das ist dann für mich so ein Problem der eher individuellen Qualität, dass es da im Kader ein bisschen mangelt. Und zweites Thema ist für mich so die Besetzung im zentralen Mittelfeld, wo es viele sehr ähnliche Spieler gibt, die keine wesentliche Veränderung der Statik herbeiführen. Das ist zum einen vorteilhaft, wenn man so den Spielstil über 90 Minuten und auch mehrere Spieler selbst personalunabhängig recht gut durchziehen kann. Aber alle Spieler müssen sich so ein bisschen aneinander anpassen. Metscher wurde ja schon ein bisschen umfunktioniert, für mich zum Positiven. Bellingham sucht weiter so ein bisschen seine Rolle. Sabitzer, ja auch viele Box-to-Box-Elemente, aber kein wirklicher Impact. Und Pascal Groß jetzt in den letzten Spielen ja doch sehr außen vor gewesen. 3 Bundesligaspiele jetzt in Folge, keine Minute gesammelt. Und so müssen eben Spieler eine andere Rolle erfüllen, als ihr naturell so ein bisschen hergibt. Und ich finde, das ist halt auch ein Punkt, wo man eher beim Kadermanagement dann aber eingreifen sollte, als unbedingt beim Trainer. Also für mich erfüllt Niko Kovac schon das, was er leisten kann, was er auch der Mannschaft geben kann. Jetzt hängt es ein bisschen an den Spielern und auch an der Kaderplanung, um dort eben noch mehr rauszuholen.
Das finde ich sehr interessant, Mats, was du sagst. Ich möchte nur einmal kurz darauf eingehen. Du hast dich ja gerade selbst als Übersetzer von Zahlen betitelt. Ich würde jetzt mal versuchen, dich einmal in unserem Podcast zu übersetzen. Und zwar hast du ja eigentlich quasi das gesagt, was wir in unserer ersten Folge schon hier besprochen haben mit unserem verehrten Kollegen Christian Wob, der heute nicht da ist. Es fehlt, oder uns hat dieser kreative Flügelspieler gefehlt, der diese 1-gegen-1-Situation mal auflösen kann als Unterschiedsspieler. Ja, ein klassischer Zehner, der in der Chancenkreation, denn das war ein großes Problem der vergangenen Saison, ja nochmal den Schritt nach oben oder beziehungsweise den Schritt eben nach vorne machen kann und dass schon ein klarer Sechser an der Seite von Felix Metscher fehlt. Und das ist ja eigentlich das, was jetzt gerade Mats mit seinen Zahlen auch nochmal sehr konkret ausgeführt hat. Und da finde ich spannend, dass dann doch so ein ja teils subjektiver Eindruck der Entwicklung, die wir ja verfolgen, aber auch dann eben die Daten da Hand in Hand gehen.
Ich wollte gerade sagen, man hat es im Video jetzt vielleicht nicht gesehen, aber Jonas hat sehr viel genickt, während du gesprochen hast, Mats. Also kam auf jeden Fall sehr viel Zustimmung hier von meiner rechten Seite. Und genau das wollte ich nämlich auch sagen. Ich finde es halt auch schön, dass es sind ja keine zwei gegensätzliche Sachen, wenn man sagt, okay, man hat zum einen die Fußballreporter, die Sportreporter und auf der anderen Seite die Experten für die Datenanalysen. Sondern das geht ja eigentlich Hand in Hand. Ich meine, wir als Journalisten sind ja auch immer froh, wenn wir genau solche Daten zur Verfügung gestellt bekommen und ja entweder Eindrücke verfestigen können oder es ist ja auch manchmal ganz schön, wenn man merkt, okay, das habe ich dann doch vielleicht falsch wahrgenommen oder das war einfach meine, wie du schon sagtest, subjektive Wahrnehmung.
Genau, es ist oft ja ein Attribut, was das dann entweder nochmal bestärkt, die eigene Sichtweise. Und ja, deshalb greifen wir auch immer wieder gerne auf die Analysen von Mats zurück. So viel kann ich sagen.
Mats, vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen mitnehmen. Wie hat sich denn dein Blick auf den Fußball verändert, wenn du täglich eigentlich mit so tausenden Datenpaketen arbeitest? Hat sich da was verändert oder bist du in deiner Freizeit trotzdem noch der emotionale Fußballfan?
Ja, also in der Freizeit auf jeden Fall. Das kann ich an der Stelle mal bestätigen. Vor allem liebe ich es auch einfach an neue Orte zu kommen, also in neuen Ländern Fußballspiele zu sehen. Bei mir sind es jetzt 23 Länder an der Zahl, wo ich unterwegs war, mir Spiele angeschaut habe, unzählige Stadien, die Infrastruktur mit wahrzunehmen. Also spielt so ein bisschen das Gesamterlebnis immer mit rein, was ich auch einfach für mich so im Kopf so ein bisschen ablege. Muss sagen, die Arbeit mit Daten hat es für mich dahingehend verändert, dass man mehr Sicherheit bekommt. Also man ist sich sicherer in den Aussagen, die man tätigt, weil man weiß, okay, ich habe es so wahrgenommen und ich habe hier nochmal 3 Belege dafür, wie ich jetzt das Ganze weiter untermauern kann. Und das ist für mich so die Kombination, die da extrem dann viel ausmacht. Und gerade jetzt so in Bezug auf den BVB, muss ich sagen, war es für mich jetzt auch überraschend zu sehen, wie viel Progression eigentlich in diesem BVB-Spiel steckt. Also sowohl, dass die es schaffen, per Passraumgewinn zu erzeugen, als auch per Carry, war mir jetzt im Vorwege nicht so bewusst, weil ich es auch eher so als pragmatischen Ansatz bezeichnet habe und das auch weiterhin so betiteln würde, aber finde eigentlich, dass das ja noch mehr dafür spricht, dass das Kernproblem vom BVB primär dann eben im geordneten Angriffsspiel liegt, wenn man eben schon ins letzte Drittel gekommen ist. Also wie schaffst du es dann, diese Situation besser und weiter auszuspielen? Was sind dann deine Hebel? Da muss man, glaube ich, deutlich mehr ansetzen, weil ja schon es durchaus funktioniert, den Ball ins Offensivdrittel erstmal zu bringen. Und das, finde ich, ist halt auch immer wieder so ein Punkt, wo man sich einfach freut, wenn man neue Aspekte entdeckt, die man vorher so nicht ganz auf der Rechnung hatte, die vielleicht auch nicht ganz ins Bild passen, die aber dann ja noch mehr die Sinne dafür schärfen, woran liegt das jetzt eigentlich? Also warum ist das so? An welchen Spielern liegt das eigentlich? Und hey, wenn man jetzt einen Spieler rausnimmt, der jetzt im nächsten Spiel mal nicht spielt, wie jetzt bei Sabitzer verletzungsbedingt zum Beispiel, was bewirkt das denn in Bezug auf die Mannschaft? Hat das einen Effekt? Wenn ja, welchen? Und daran kann man immer ganz gut bemessen, wie wichtig ein Spieler auch ist und was ein Spieler der Mannschaft auch ganz konkret gibt. Und das ist natürlich schon spannend und will ich auch nicht missen in diesem Kontext.
Darf ich? Wie ist das denn? Gibt es auch Feedback von Vereinen? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, dass du dir auch immer wieder neue Spieler anschaust, schaust, wie passen die in das Spielsystem eines Vereins hinein? Du hast mit Vereinen zusammengearbeitet. Gab es da auch schon die Rückmeldung, dass man sich anhand deiner Daten dann für einen Spieler entschieden hat? Oder dass du zumindest hinterher das Gefühl hattest, okay, da habe ich etwas dazu beigetragen, zu zeigen, er passt in diese Mannschaft?
Ja, definitiv. Also wir hatten da doch einige Beispiele, wobei man dazu sagen muss, es kommt nicht immer nur auf die Qualität an und auf die Passung des Spielers zum Verein, sondern natürlich auch viel auf die Marktlage und auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wo wir jetzt gerade auch probieren, als Team uns dann noch breiter aufzustellen, noch mehr Kontakte aufzubauen in das Beraterwesen und auch zu potenziell abgebenden Clubs, um einfach besser einschätzen zu können, was ist wirklich realistisch. Weil das hebt uns ja im Endeffekt ab, dass wir alle Analysen manuell machen. Die sind zwar so ein bisschen technisch vorbereitet, würde ich das nennen, aber die tatsächliche Ausführung, die Interpretation liegt bei uns. Und wenn wir es eben darauf anlegen, bei den Spielerempfehlungen möglichst effizient zu sein und lieber 10 Spieler vorzuschlagen, wo wir wissen, hey, die sind realistisch, die passen rein, die sind bezahlbar, dann macht es ja mehr Sinn, mit diesen 10 zu gehen, als jetzt 50 vorzuschlagen, von denen 40 wieder rausfallen, nach mühseliger Arbeit der Vereine, und die dann feststellen, ja, okay, geht nicht, wird nicht passen, unrealistisch, der will da gar nicht wechseln. Und das sind eben Aspekte, die man da auch mit einbeziehen muss und da immer so ein bisschen am Ball bleibt. Was gibt es Neues, was können wir mit einbeziehen, um einfach die treffendste Analyse am Ende zu haben, die Transfer oder die Erfolgswahrscheinlichkeit von Transfers maximiert. Das ist das ganz klare Credo, nach dem ich permanent arbeite. Und ja, da gab es schon so einige Spieler, die auch auf der Basis in die engere Auswahl mit einbezogen wurden und zum Teil auch geholt worden sind. Kann man sich am besten anschauen, weil die Kooperation da auch öffentlich ist, mit Rot-Weiß Oberhausen aus der Regionalliga, die jetzt seit 1,5 Jahren da auch einen ganz neuen Weg eingeschlagen haben, viel mehr auf junge Talente setzen und auch maßgeblich den Kader mit unserer Hilfe gestaltet haben, mit begrenzten Mitteln. Und ich finde, das zeigt, dass es eben nicht nur auf diesem Top-Level funktioniert, mit Daten zu arbeiten, sondern eben auch auf anderen Leistungsniveaus, dass man da eine ganze Menge rausholen kann und eben auch besser und fokussierter arbeiten kann als die Konkurrenz.
Schaust du dann manchmal, wenn du Spieler analysiert hast und einem Verein empfohlen hast, eine Zeit später nochmal da drauf und guckst, ob was aus denen geworden ist, ob sich das alles so in die Richtung entwickelt hast, die du vorhergesagt hast? Oder sind das inzwischen
manchmal
zu viele geworden?
Ja, doch, kommt immer mal wieder vor. Ist dann vor allem bei den Spielern der Fall, wo man auch sehr konkretes Interesse signalisiert bekommen hat. Also wo der Verein auch wirklich gewillt war, sich mit dem Spieler mehr auseinanderzusetzen, es dann vielleicht doch nicht geklappt hat. Auf die Spieler schaut man dann genauer, ärgert sich häufig dann so 1-2 Jahre später, wenn man sieht, boah, guck mal, wo der jetzt steht, guck mal, wo der jetzt unterwegs ist. Das ist manchmal auch so, dass man sich dann bestätigt fühlt, aber es gleichzeitig schade ist, dass dieser Transfer zum Teil nicht zustande gekommen ist. Gerade wenn der Spieler sich aber gegenteilig entwickelt, ist für uns auch immer sehr interessant zu gucken, okay, warum hat der jetzt keinen Schritt nach vorne gemacht, sondern ist auf dem Leistungslevel geblieben oder hat vielleicht sogar ein bisschen eingebüßt. Was hat das für Gründe gehabt? Was haben wir vielleicht übersehen zum damaligen Zeitpunkt? Also da spielt sehr viel Controlling mit rein, was uns letztlich ja keiner bezahlt, was wir halt eigeninitiativ machen, um einfach die Qualität so hoch wie möglich zu halten von den Analysen, die wir letztlich angehen, weil wir eben kein skalierbares Produkt haben, wo man sagt, man verkauft jetzt eine Plattform an 50 bis 100 oder noch mehr Vereine, sondern man hat eine konkrete Dienstleistung, die wenigen Vereinen sehr viel bringen soll. Und dafür ist es eben notwendig, immer wieder zu gucken, okay, wo lagen wir vielleicht richtig und warum und wo lagen wir nicht ganz richtig und was müssen wir beim nächsten Mal mehr beachten.
Ist ja so, dass beim Fußball, wir hatten es am Anfang schon in der Einleitung gesagt, immer mehr Zahlen, Zahlen, Zahlen. Es gibt verschiedenste Daten, sowohl eingeblendet, wenn man es im Fernsehen verfolgt, als auch, Jonas, du kennst es, wenn man im Stadion sitzt, gibt es auch in der Halbzeit dann immer schon die ersten Analysen, die ersten Daten. Mats, du als Experte, würdest du sagen, der Fußball ist immer datengetriebener oder vielleicht auch datenverwirrt?
Na, schon eher Letzteres, würde ich sagen. Also ich sehe im Moment so zwei Blöcke. Also der eine Block, der im Prinzip alles abfeiert, was irgendwie in diese Richtung geht, was dem Ganzen mehr Tiefe gibt, der alles aufsaugt. Und so dieser andere Block, der sagt, ja gut, das hat doch jetzt gerade gar keine Aussagekraft. Und mich stört das zum Teil selber auch bei Übertragungen, wenn dann eingeblendet wird bei einem Defensivspieler, ja, der hatte jetzt 2 Torschüsse, wo ich mir denke, ja gut, ist ja nicht seine Kernkompetenz, also ist nett, dass er die hatte, aber da wären es andere Punkte gewesen, die ich da eher ausgewählt hätte, die da dann aber, glaube ich, von den größeren Medien, wenn man das jetzt mal aus der Sicht sieht, häufig ein bisschen außen vor gelassen werden, weil man sagt, ja, die sind vielleicht zu komplex. Ich bin der Meinung, dass das ein Irrglaube ist. Ich glaube, man müsste eher daran arbeiten, eine klare Definition aufzubauen und einfach mit Werten zu arbeiten, die sofort schnell verständlich sind, die vielleicht nicht die standardmäßigsten Werte dann sind, die man so kennt, Ballbesitz, Torschüsse, Zweikampfbilanz. Das kann ja ruhig mal eine Ebene weitergehen. Wir hatten vor Jahren ja mal dieses Hacking-Thema zum Beispiel, was jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert war, was man auch, wenn man es einmal gehört hat, einmal verstanden hat, dann war das Thema, denke ich, auch klar. Davon wünsche ich mir schon ein bisschen mehr, dass man da einfach mehr noch gezielter vorgeht und sagt, das ist jetzt die eine Qualität, die diesen Spieler richtig stark auszeichnet. Und ich glaube, dass man da immer noch mehr machen kann in diese Richtung, um einfach auch aufzuklären und Leute mitzunehmen, um welche Datenpunkte es hier gerade geht und was die auf dem Spielfeld dann eben auch aussagen. Dazu braucht es auch wieder Übersetzer, Leute, die das eben von beiden Seiten aus erklären können, die diese Fußballsprache, Fußballsicht haben, aber die gleichzeitig auch wissen, wann wende ich denn welchen Datenpunkt gewinnbringend an.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Mats, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und uns auch diese Einblicke gegeben hast. Du hast schon gesagt, Jonas hat mehrfach schon auch mit dir zusammengearbeitet oder wir als BVB und Watz-Team. Aber das nochmal so in der Tiefe erklärt zu bekommen, hat, glaube ich, auf jeden Fall bei dem einen oder anderen nochmal hier für einen Aha-Moment gesorgt.
Dafür sind wir ja da, als echte Tiefe in die BVB verstehen. Ich hoffe, da konnten wir unserem Namen heute mal gerecht werden.
Auf jeden Fall. Mats, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast. Für euch, die ihr bei Spotify oder einem anderen Podcast zuhört oder uns hier auch bei YouTube verfolgt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare oder verratet uns auch, was sagt ihr zu der ganzen datenbasierten Analyse im Fußball? Ist euch das zu viel oder kann es für euch gar nicht genug Daten sein? Schreibt es uns gerne und dann freuen wir uns darauf, wenn wir euch auch nächste Woche hören und sehen. Bis dahin, eine schöne Woche wünschen wir euch.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.